Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pile of Fame, in der es heute um zwei Albträume gehen soll. Damit sind nicht die beiden Protagonisten gemeint, obwohl, wenn ich meinen Kompagnon Herrn Siegel manchmal so anschaue, wer weiß. Hallo und guten Tag.
Ja, ich bin jedenfalls müde, auf jeden Fall.
Zumindest wir wollten nicht darüber sprechen, sondern über Computerspiele, wie wir das jede Folge machen, ziehen wir zwei Dinge aus dem Stapel heraus der Spiele, die wir noch nicht gespielt haben, aber spielen sollten und sagen euch, ob ihr sie spielen sollt oder für immer vergessen. Und heute geht's um Horrorspiele, könnte man sagen, aber um ich weiß gar nicht, müssen wir vielleicht klären, ob die wirklich sozusagen auch dieselbe Art von Horrorspielen sind. Die haben eine noch weitere Gemeinsamkeit, denn sie haben, obwohl es Pile of Shame-Spiele sind, einen aktuellen Bezug.
Oh, tatsächlich, bei deinem wusste ich es nicht, bei meinem weiß ich schon. Meines gibt's jetzt nämlich überhaupt wieder zu kaufen. Soll ich es gleich erzählen, das Ganze rundherum?
Meines gibt es jetzt auch auf anderen Plattformen als dem, wo eine Tastatur und Maus dran hängt. Zu spielen ist nämlich ganz neu auf Konsolen erschienen. Es geht um Dark.
Es geht, genau. Und mein Spiel heißt Devotion. Das ist in den letzten Tagen vielleicht wirklich euch wieder aufgefallen beim Durchscrollen durch eure Social Media Feeds, denn das war jetzt 2 Jahre lang verboten, verschwunden und weg vom Fenster. Jetzt gibt's es wieder. Es ist nämlich ein Politikum. Ja, kaum glauben, das passt zusammen.
War es verboten?
Es war nicht verboten in dem Sinn, sondern es ist nicht ganz klar, was passiert ist. Es geht darum, es ist ein Spiel taiwanesischer Entwickler und es wurde 2019 veröffentlicht und nach 4 Tagen war es wieder verschwunden. Und zwar ging es darum, am Anfang wurde es Review gebombt von zornigen chinesischen Steam-Usern, weil nämlich im Spiel kam irgendwo eine Hintergrundgrafik vor, auf der chinesische Staatspräsident Xi Jinping als Winnie the Pooh dargestellt wurde. Das könnte man sagen, ist eigentlich recht nett, aber die Chinesen mögen das gar nicht so gern. Die sehen das als nicht akzeptable Kritik am chinesischen Staat und überhaupt auf Taiwan ist man schlecht zu sprechen. Also hat man offensichtlich Druck ausgeübt auf Steam, auf die Entwickler, auf Taiwan, auf diplomatischem Weg und nach 4 Tagen wurde das Spiel von den Entwicklern angeblich selbst zurückgezogen aus Steam. Und am 5. Tag, also einen Tag später, gab es global nirgends mehr zu kaufen. Letztes Jahr im Dezember gab es dann noch ein kleines Nachspiel. Da hat sich GOG, die polnische Good Old Games, das polnische Download-Plattform, in der auch CD Projekt Red beteiligt ist, hat sich gemeldet vor Weihnachten, vielleicht um ein bisschen von Cyberpunk abzulenken, man weiß es nicht. Und hat gesagt, okay, wir bringen jetzt Devotion doch raus. Allerdings nur wenige Stunden später hat man schon wieder total zurückgerudert und gesagt, nein, uns haben jetzt so viele Wortmeldungen von Spielern, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, von Spielern erreicht, die nicht wollen, dass das veröffentlicht wird, deswegen veröffentlichen wir es nicht. So, und seit ein paar Tagen gibt's Devotion direkt vom Entwickler auf der Homepage zu kaufen, DRM-frei. Das heißt, das Spiel ist wahrscheinlich nicht auf eurem Pile of Shame gelegen, aber es sollte vielleicht auf euren Pile of Fame wandern.
Das werden wir to spoil.
Was bisher geschah,
also, previously. Also, erstmal muss man dazu sagen, es ist nicht nur so, dass der Staatschef mit Winnie the Pooh verglichen wurde, was sozusagen ja noch interpretierbar wäre, sondern am Rand einer Zeichnung, die das naheliegt, stand auch das Wort Trottel. Also es war schon relativ explizit. Und das andere, was man daraus lernen kann, ist, dass wir in einem Plattformkapitalismus liegen, wo die Betreiber Angst davor haben, wenn sie einen Shitstorm bekommen. Was wiederum man Konstruktives daraus lernen kann, ist, wenn euch was gefällt, dann sagt das auch. Weil die negative Stimme. Aber das ist sozusagen, das führt dann auch sozusagen in eine ganz andere Richtung. Wir wollen ja heute tatsächlich über das Spiel reden.
Und die Spiele.
Die Spiele. Naja, also in meinem Fall, also pass auf. Ich fange mit deinem Spiel an heute ausnahmsweise.
Alles klar, okay.
Weil das wird nicht lange dauern. Und zwar ist Folgendes passiert. Ich habe das Spiel angefangen. Es ist First Person. Man geht durch eine Wohnung.
Du fängst mit meinem Spiel an.
Ich fange mit deinem Spiel an. Man geht durch eine Wohnung, findet da so Dinge und dann hat das schon so eine gruselige Atmosphäre so. Und dann ist man so in einem Flur und dann kommt ein Jumpscare.
Bist du ausgestiegen.
Das war's. Richtig, da bin ich ausgestiegen. Und zwar aus folgendem Punkt. Ich kann das nicht. Ich kann das literally nicht. Also ich kann solche Spiele nicht spielen, weil mich das wirklich zu Tode erschreckt. Also ich kann da keine Spannung empfinden. Ich finde das nicht irgendwie angenehm, sondern das macht mir schlicht und einfach Angst. Und vergällt mir auch den Rest des Spiels, weil man muss ja dann, wenn man weiß, worum es geht, dann damit leben, dass das jederzeit passieren könnte. Dann habe ich noch kurz einen Blick, also habe ich mir die Hintergrundgeschichte durchgelesen, um Bescheid zu wissen. Dann habe ich noch auf YouTube geguckt, so was gibt's denn dazu? Und dann habe ich gesehen, es gibt einen Supercut mit Jumpscares aus dem Spiel. Mhm. Und da muss ich so, nein. So, und jetzt, ich gebe gleich an dich ab, weil meine Frage ist folgende. Ich hätte gedacht, dass das ein ganz tolles Spiel ist. Und ich hatte auch wirklich Lust drauf, dass sozusagen eine Geschichte erzählt, und zwar auf eine ähnliche Art und Weise wie Gone Home. Nämlich man erforscht eine Wohnung, also ein Heim im weitesten Sinne, und das dann zu verschiedenen Zeiten, glaube ich. Und das finde ich als Konzept total spannend, aber konnte das aufgrund meiner Schisserhaftigkeit, zu der ich hier ganz männlich stehe, einfach nicht spielen. Und die Frage an dich ist jetzt, was passiert dann noch, außer dass dir Dinge ins Gesicht springen?
Ja, du hast wirklich etwas versäumt, weil das ist wirklich, man muss sagen, es gibt ja Jumpscares und Jumpscares. Also ich bin auch kein Freund von Spielen, die einen eigentlich nur alle paar Minuten mal so irgendwie überraschen und man fürchtet sich. Das ist bei Devotion zum Glück meiner Ansicht nach nicht der Fall. Es gibt diesen Supercut von den Jumpscares und von den unheimlichen Szenen, ja. Aber die meiste Zeit ist man in dem Spiel eigentlich wirklich so eher mit so schleichendem Unbehagen konfrontiert. Also man hat eigentlich ein bisschen die Angst, aber nicht unbedingt so sehr, dass man jetzt wieder überrascht wird und sich furchtbar schreckt. Das passiert zwar hin und wieder mal, also das stimmt schon. Aber es ist eigentlich, ich würde immer sagen, es ist ein Spiel wie ein Independent-Horrorfilm, könnte man sagen. Also es gibt ja, ich weiß nicht, in Wien gibt's das Slash-Horrorfilm-Festival. Vielleicht, wer es nicht kennt und mal nach Wien kommt, wenn wir wieder reisen dürfen. Da gibt's Horrorfilme aus der ganzen Welt. Und das ist auch öfter mal in so ein Asien-Schwerpunkt gewesen. Und ich finde, Devotion passt wunderbar in so eine Art von Schiene hinein, denn es ist gleichzeitig ein sehr wunderbar im Lokalkolorit gehaltenes Stück. Ja, es ist wie eine Zeitkapsel. Es spielt in den 80er Jahren, muss man dazu sagen. Es spielt von 1980 bis 1986, glaube ich. Und es passt wirklich alles dazu. Das heißt, man sieht im Fernsehen Aufnahmen aus dieser Ära. Es ist auch vom Design der ganzen Wohnung, die Sachen, die herumliegen. Das heißt, man merkt, dass das eigentlich so ein kammerspielartiges, mit sehr viel Liebe zum Detail gemachtes, ja, ein Kleinod ist. Und die Jumpscares, also ich finde ja, die schlimmsten Jumpscares gibt's ja in so Spielen wie Outlast oder ich spiele die nicht, muss ich dazu sagen, weil mir gefällt's eigentlich besser, wenn mir was erzählt wird. Und was ich auch gern mag, ist Spiele in der Tradition von P.T. Ich weiß nicht, P.T. sagt dir etwas? Wahrscheinlich schon der Playable Teaser zu Silent Hill, das damals eingestellt wurde, wo, wenn ich mich recht erinnere, tatsächlich Kojima gemeinsam mit Guillermo del Toro einen Prototypen gemacht hat für das Silent Hill, das dann nie gekommen ist. Und dieser Playable Teaser, der ist ein bisschen eine urbane Legende, den gibt's schon nicht mehr, weil der ist aus dem Download-Store von Sony verschwunden. Wer ihn gespielt hat, kann sich dran erinnern, denn das war eigentlich die Blaupause für ein Spiel wie Devotion. Man bewegt sich durch eigentlich ein kleines Areal, das ist wirklich nur eine Wohnung und der Gang davor. Aber bei jedem Mal durchgehen und bei jeder Begegnung und bei jeder weiteren Schritt auf diesem linearen Weg durchs Spiel, weiß man nicht genau, was kommt. Und das macht wirklich Devotion perfekt. Das heißt, alle jene, die PT gekannt haben oder es gern gespielt hätten und nie konnten, Devotion ist das Spiel, das ihr spielen wollt. Es basiert nicht so sehr auf Jumpscares, sondern auf atmosphärischem Horror.
Naja, aber das muss ich tatsächlich mal fragen, ne? Weil es gibt ja eben Spiele, die schaffen das, dass der, also das ist entweder sozusagen die tatsächliche Begegnung mit dem Grauen gibt, aber die dann so weit angekündigt wird, dass man eben nicht sozusagen vom Hocker gerissen wird. Und es gibt Spiele, die verzichten darauf ganz komplett, also die deuten das immer nur an. Und was ich mich frage, und ich gebe zu, das ist auch ein Steckenpferd von mir, aber es gibt im Game Design so ein paar Sachen, die finde ich lazy writing. Das ist zum Beispiel in Exploration Games, oder in so Rätselspielen, das Unvermeidliche gegen Ende passiert es irgendwann, das, was unter Zeitdruck gemacht werden muss. Mhm. So, warum? Und das habe ich mich hier auch gefragt. Die Jumpscares sind, also man könnte jetzt argumentieren, das ist ein dramaturgisches Element, aber von dem, was ich gesehen habe, ist es einfach nur ein Add-on, wo ich mich frage, hätte das verloren, wenn es die nicht gegeben hätte?
Absolut. Also ich muss schon sagen, das Interessante dran an Devotion ist ja jetzt, dass es ist relativ kurz, es dauert 2,5 Stunden und es ist auch nicht recht eindeutig. Das heißt, man kann durchaus am Ende nochmal anfangen und das Ganze nochmal neu interpretieren und nochmal spielen. Und das Schöne ist eben dran, finde ich, dass es wirklich, drum ist ja auch die Idee gekommen, eigentlich wollten wir die Sendung, Spoiler, wir verraten was aus mit Plaudern aus dem Nähkästchen, es sollte Horror heißen eigentlich. Ja. Aber ich finde, dass der Titel 2 Albträume viel besser passt, weil es geht um diese Traumlogik in beiden Spielen eigentlich. Bei deinem ist es ähnlich, da können wir gleich drüber reden. Mhm. Aber ich finde, es ist recht abwechslungsreich, nämlich auch Devotion. Es kommt später eine Szene, zu der bist du nicht mehr gekommen. Da wandelt sich das Spiel total. Da wird's plötzlich, ich will's nicht spoilern, aber da ist es ein völlig anderes Spiel und ein anderes Genre. Das ist eine kurze Sequenz, die ist wunderschön gemacht auch. Und die zeigt so ein bisschen, dass wir hier, ja, wie heißt es so schön, es ist eine Reise durch ein krankes Gehirn letztlich. Also es ist wirklich eine Vision eines seltsamen Zustandes, in dem sich der Ich-Erzähler mehr oder weniger befindet. Das finde ich immer ganz interessant, wenn der Horror eigentlich so nicht von außen kommt, also sprich, da ist jetzt nicht das böse Monster, das uns das will, sondern wenn alles verunsichert ist. Also es ist ein bisschen, ich weiß nicht, ich versuche mir ein bisschen schwer, psychologischen Horror einzuordnen als Spielgenre. Das ist, mit dem wird immer herumgeworfen, ja, das ist psychologischer Horror, das ist eher Splatter, das ist Body Horror. Es ist psychologischer Horror in dem Sinn, dass die Realität verunsichert ist bei Devotion. Es ist auch eine Geistergeschichte in gewisser Weise und es ist ein Familiendrama. Das heißt, es ist wirklich mit sehr viel Hirn gemacht. Du versäumst leider wirklich etwas. Gut, man muss ein bisschen Jumpscare-resistent sein, aber nicht so viel, wie man's
naja, aber ich wollte gerade sagen, versäumen, das liegt ja nahe, ich hätte die Wahl.
Ja, das stimmt natürlich.
Aber die habe ich halt in dem Fall tatsächlich leider nicht.
Ja, also wenn ihr nicht so ängstlich seid wie Herr Richter, dann ist es das. Ich kann es schon sagen. Ich würde es auf jeden Fall auf den Pile of Shame schaufeln wollen, beziehungsweise ich würde euch sogar dazu raten, kauft das Ding. Es ist wirklich, wirklich eines der besten Horrorspiele nach PT, die herausgekommen sind. Ich sag's.
Ich habe auch interessanterweise drüber nachgedacht, wo für mich der Unterschied liegt, weil das letzte Resident Evil zum Beispiel, das hatte so eine Sache auch. Aber der Jumpscare war dann meistens der Beginn einer Action-Szene und das fand ich irgendwie auch total interessant. Das kann ich anscheinend besser ertragen. Also wenn das sozusagen nicht nur kurz kommt und dann wieder geht. Ich glaube, weil man dann sofort wieder in die Gefahr ranläuft, dann könnte ja auch der nächste kommen. Naja, anyways. Finde ich interessant. Wie viel, muss ich trotzdem noch fragen, wie viel davon glaubst du ist, feuilletonistischer, wir lieben den Underdog-Ding. Also meinst du, das sugarcoated das Spielerlebnis noch ein bisschen oder ist es wirklich so gut?
Eigentlich nicht, weil ich habe es mir damals schon kurz angesehen, als es rausgekommen ist sogar, nur ich habe dann nichts darüber gemacht, das heißt, ich habe es auch nicht durchgespielt und ich habe es jetzt mir angesehen und durchgespielt auch. Es dauert ungefähr 3 Stunden, das heißt, es hat auch eine für mich zumindest angenehme Länge, das ist wirklich die perfekte kurze Horrorspiellänge. Länger wird es dann wirklich eher schwierig, dann braucht es mehr Spielelemente und so. Ich war überrascht beim neuerlichen Sichten, wie perfekt das Spiel gemacht ist. Das heißt, das ist jetzt auf den ersten Blick wirklich nicht ein kleines Indie-Spielchen, was von ein paar begeisterten Amateuren zusammengeklöppelt wurde in der Garage. Nein, das ist wirklich ein Hochglanzspiel mit wahnsinniger, wahnsinniger Liebe zum Detail. Das erste Spiel des Studios von Red Candle, das heißt Detention, falls das jemand kennt, das ist ebenfalls ein Horror-Klassiker in gewissen Kreisen inzwischen schon. Nur das ist von der Art des Spiels völlig anders, denn das ist ein Side-Scroller, indem man durch eine verlassene Schule läuft und das spielt während der Militärausgangssperren in Taiwan, ich glaube in den 70er Jahren oder so. Das heißt, beide Spiele haben einen sehr starken lokalen und auch lokalpolitischen und lokalhistorischen Bezug. Sie spielen beide in Taiwan, also in Taipei spielt Devotion. Und es kommt auch natürlich so nebenbei ein bisschen Geschichte immer noch mit rein, aber das Hauptaugenmerk ist tatsächlich auf der Erfahrung. Das ist bei Detention so, Detention gibt es schon länger zu kaufen. Das wurde auch zum Film gemacht. Ich weiß nicht, ob das ein Qualitätsmerkmal ist. Ich habe sogar einen Film daraus gemacht. Nein, nicht unbedingt, aber das hat es verdient. Das ist auch wirklich es wert. Aber Devotion ist wirklich tatsächlich mehr als nur ja das Abcashen von dem PT-Hype, den es damals kurz gab, sondern es ist nicht der Underdog. Dieses Spiel, es zahlt sich tatsächlich aus, das zu spielen.
Ich sag. Na gut.
Schauen wir mal. Ja. Wenn man sich nicht so viel fürchtet, aber für die Menschen, die sich fürchten, gibt es ja Dark, ne?
Wow, die Art und Weise, wie du so ein bisschen so herunterschaust, ich weiß nicht, ob da schon auch toxische Gamer-Maskulinität aus dir herausspricht,
eindeutig
auf die Schwächeren herabzusteigen sozusagen.
So ist es.
Dark mit Q. In der Tat,
Ist zwei interessante Beispiele, beide nicht aus dem angelsächsischen Sprachraum, kann man sagen. Deins ist ja ein französisches Spiel, glaube ich, wenn ich mich erinnere.
Hm. Ist tatsächlich sozusagen Horror, den ich mag. Das ist natürlich sozusagen ein bisschen counterintuitive, weil Horror soll man ja nicht.
Ein Widerspruch in sich, Benay. Horror, den Markus Richter mag.
Aber jetzt hör auf! Siegler, du wirst gleich gefeuert. Und ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich Tim Burton sehr mag. Ne, Nightmare Before Christmas, die starksigen Stop-Motion-Figuren mit so dunklen Knopfaugen oder Augenhöhlen. Und der Protagonist von dem Spiel, der sieht halt genauso aus. Und das ist tatsächlich, und das finde ich ganz interessant, vordergründig eigentlich ein Rätselspiel. Das ist ja auch wiederum Quatsch, weil ganz viele Horrorspiele sind ja so, dass man irgendwie durchläuft und dann Rätsel löst. Aber das ist tatsächlich eher so ein Perspektivenspiel. Ich würde nicht sagen, es ist wie Marquette, weil es ist schwarz-weiß und es ist wirklich alles sehr düster. Aber es ist halt dieses Ding, wo man läuft durch die Gegend und dann ist der Hauptgag an dem Spiel, dass man die Wände hochlaufen kann. Also wenn man an eine Ecke kommt, kann man die Wand hochlaufen, dann kippt die ganze Welt. Und dann geht man quasi an die Decke lang und dann kann man auch, oder wenn es in den Abgrund reingeht auch, dann gibt es halt Schalterrätsel und man muss Dinge finden. Und dann hat es so ein bisschen Body-Horror, also in einem der früheren Level muss man zum Beispiel abgetrennte Arme finden, um die an Schalter dran zu machen und so. Aber das hat halt alles so dieses puppenhaft Süße, was ich auch mag. Und es gibt auch in dem Sinne keine Geschichte im Vordergrund, sondern man ist in so einem verfallenen Haus, legt sich ins Bett, ein Level beginnt. Der Level besteht daraus, wieder zurück in diese Wohnung zu kommen, sich ins Bett zu legen, der nächste und so weiter und so fort. Und
das ein klassischer Albtraum, ne, eigentlich.
Es stimmt. Nee, witzig, jetzt wo du das sagst, so habe ich es gar nicht gelesen. Ne, ich hab's gar nicht so gelesen, also weil, klar, jetzt wo du es sagst, das ist halt dieser Albtraum, aus dem man nie erwacht. Aber im Spiel fühlt es sich tatsächlich so an, wie man kommt kurz nach Hause und kann dann auch da bleiben, wenn man will. Also natürlich, die Spielmechanik verlangt dir ab oder bringt den Gamer, den in uns dazu, ne, ab aufs Bett, nächstes Level, zack, aber letztlich musst du das nicht. Letztlich könntest du auch sozusagen einfach sich so ein bisschen entspannen. Und das finde ich ganz gut. Und dann ist ja die Frage, aber ist das trotzdem ein Albtraum, der auch einen Albdruck verursacht? Und das finde ich, ist dem Spiel ganz gut gelungen. Und ich möchte dazu, kleiner Spoiler, das ist auch gleich im ersten Level. Und das ist überraschend und macht aber klar, dass die Welt eben nicht nur diese kleine Rätselwelt ist, in der man sich bewegt, sondern dass das schon sozusagen tödlich ist. Und zwar der erste Level, man geht jetzt so durch und es gibt nur Rätselmechanik und dann geht man irgendwann zurück. Und dann sind da so Figuren, das sind sehr muskulöse Körper mit einem Lampenschirm. Und wenn man da reinläuft, dann erschießen die einen. Und zwar nicht in so einer Actionhaftigkeit, sondern wirklich Hinrichtungsstyle. Also die setzen dir eine Pistole an den Kopf und dann bist du tot. Und das ist so eindrucksvoll und das bricht so ein bisschen mit diesem Puppenspiel-Tim Burton-Style-Ding, aber nicht zu sehr. Und das finde ich an dem Spiel wirklich sozusagen sehr gut gelungen. Das wird dann später noch anders. Also dann später wird man auch mal aufgefressen und sowas. Aber diese kurzen, prägnanten Momente, wo die Todesgefahr aufblitzt, machen das für mich sehr besonders.
Also ich glaube, das Spiel gehört in eine Reihe mit den anderen großen Horror-Side-Scrollern, wenn ich das so sagen darf, nämlich Limbo, Inside und Little Nightmares. Weil eigentlich, das hast du vorher nicht erwähnt, das kann man noch dazu sagen, eigentlich läuft man ja in Dark immer nur von links nach rechts. Das heißt, es ist eigentlich in gewisser Weise ein wahnsinnig lineares Spiel. Nur durch die Mechanik, dass sich eben die Welt drehen lässt, befindet man sich dann doch in einem Labyrinth.
Und sie lässt, sich, geht's sie, eben lässt, sie lässt sich ja nicht nur sozusagen...
Genau, sie lässt sich nicht nur drehen, sondern später kann man auch in die Tiefe gehen und herausgehen und so. Das wird ganz nett aufgebaut. Little Nightmares 2 gab es ja vor kurzem. Ich habe es damals schon, als es rausgekommen ist, durchgespielt. Mir hat es auch ganz gut gefallen. Ich finde vor allem die Traumwelt oder die Traumlogik, die drinnen vorkommt, finde ich recht interessant und vor allem eindrücklich, weil das ist eben tatsächlich, das Sounddesign hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen und es wird auch wirklich nichts erklärt. Das hat es mit Little Nightmares und mit den anderen Spielen, die ich genannt habe, eigentlich sehr gemeinsam. Man weiß eigentlich nichts und man muss sich auf das Ganze einlassen, aber, jetzt kommt mein Aber, es ist wirklich, was mich auch bei Little Nightmares gestört hat und bei Inside ein bisschen weniger, aber bei Limbo auch, es ist halt wirklich Trial and Error in gewisser Weise. Es ist ein Rätselspiel, die Rätsel sind nicht Trial and Error, da muss man ein bisschen logisch puzzeln und da muss man ein bisschen mitdenken und natürlich Gegenstände von A nach B tragen, wie immer. Das ist quasi so die Notration jedes Puzzlespiels, oder? Hier nehmen, dorthin bringen, tja, so ist es. Aber die anderen Rätsel sind ganz okay, aber Trial and Error, vor allem mit den Monstern, das ist etwas, was mich in jedem Horrorspiel immer wieder rausreißt. Und das ist leider auch in Dark der Fall, an den wenigen Stellen, wo es um Monster geht, da ist es halt wirklich so, wenn ich mich nicht genau in dem Moment hinter diesem Vorsprung verstecke, wo das Monster vorbeiläuft, dann ist es aus mit mir. Wenn ich nicht genau den richtigen Sprung zur richtigen Zeit tätige an dieser Stelle, wo die Decke zusammenbricht, dann ist es aus mit mir. Und es tötet in meiner Ansicht nach nichts die Immersion in ein Horrorspiel so sehr, wie wenn ich so eine Stelle fucking 5-mal hintereinander machen aber muss, weil ich den einen Absprung nicht zur richtigen Zeit schaffe.
Aber Rainer, ja, vielleicht bist du einfach nicht gut genug.
Es wird zurückgedisst. Ja, ich, also, bin ja auch gescheitert bei Capture von EA Play vor kurzem.
Dokumentiert.
Offensichtlich sind meine Skills sind am Versiegen und ich schaffe nur mehr Walking-Simulatoren mit Jumpscares. Ja. Willst du mir das sagen, Richter?
Also, okay. Es war tatsächlich jetzt eher aus der Kategorie Returning the Favor, weil das natürlich immer was ganz Individuelles ist, wie man das erlebt. Tatsächlich fand ich aber bei dem Spiel die Timings als recht angenehm. Also diese erste Stelle, ich habe, das ist der Aktualitätsbezug, ist ja, dass es das gerade auf Konsolen gibt. Ich habe das angefangen zu spielen auf dem PC und habe dann mal geguckt, will ich mal gucken, wie ist es denn umgesetzt, habe mich für die Switch nochmal besorgt, musste deswegen nochmal anfangen und habe dann die erste Stelle mit diesen Lampenmonstern nochmal gespielt. Und das Interessante ist, ich bin beim ersten Mal also da reingelaufen. Und das war aber dann dem geschuldet, ich wusste gar nicht, dass es auch Monster gibt und tödliche Gefahren. Das hatte mich das Spiel sozusagen an der Stelle dann gelehrt. Und habe es dann aber im ersten Anlauf geschafft. Als ich auf der Switch wieder angefangen habe, war es dann so, ich weiß ja jetzt, wie das geht. Jetzt mal schnell durchrushen. Nein. Und ich glaube, so und für, also zumindest für mich, funktioniert das mit diesen Monstern wirklich sehr gut in dem Sinne von, dass du dir die Zeit nehmen musst. Ich weiß immer nicht, ob das vielleicht auch sowas ist, was uns RezensionsspielerInnen anheimfällt, dass wir so eine Sachen ja auch immer durchspielen müssen. Und das ist im Großen manchmal unangenehm, gerade bei Rätselspielen, wo die man eigentlich hinlegen will, um am nächsten Tag nochmal zu gucken, hat aber gar nicht Zeit. Oder auch so einem Kleinen, wo eigentlich die Aufgabe immer nur die ist, den richtigen Moment abzuwarten. Mhm. Das hat mir zumindest bei Dark gut gefallen und auch die Timing-Rätsel, die unweigerlich, ne, man hätte auch drauf verzichten können, ja, aber auch die Timing-Rätsel waren für mich so, dass sie eher in Richtung gingen, trödel mal jetzt nicht rum, nicht, du musst jetzt aber wirklich die haarscharfe Sekunde schaffen, sonst verlierst du, also widersprech mir da vielleicht selber, aber in dem Spiel fand ich das eine gelungene Mischung.
Nein, mein Einwand spricht jetzt überhaupt nicht gegen das Spiel an sich, sondern es ist natürlich eine Kritik, die sich ans Genre allgemein richtet. Mhm. Ich habe auch vor kurzem, als Little Nightmares 2 zu rezensieren waren, also ich war, glaube ich, einer der wenigen, die ich zumindest in meinem Dicht wahrgenommen habe, die sich irgendwie nicht wie die kleinen Kinder, pun intended, über dieses Spiel gefreut haben, sondern ich habe auch da gefunden, dass eigentlich so eben diese, es ist, wenn die älteren Semester werden, richtet euch auf in euren Leibstühlen und hört mir zu. Dragon's Lair. Kann sich jemand noch an Dragon's Lair erinnern, ihr alten Fürze? Dragon's Lair war ein Spiel aus dem 17. Jahrhundert. Nein, es ist schon sehr lang her. Das war ein Spiel, in dem man einfach mit damals wunderbarer Grafik, nämlich, das war so Cell-Shading. Also es hat ausgesehen wie ein Zeichentrickfilm. Es ist auch von Don Bluth Studios, glaube ich, gemacht.
Laserdisc
vor allem. Genau. Und man musste genau in der richtigen Sekunde die richtige Bewegung machen, damit das Spiel weiterging, sonst war es aus. Das heißt, das war eigentlich QTE, das Spiel, Quicktime Events, als 45 Minuten Spiel. Länger dauerte das Spiel ja nicht dann und das Video dann. Ja, das habe ich ein bisschen allgemein zu kritisieren an dieser Art von Spielen, weil sie bauen natürlich eine wunderbare Atmosphäre auf. Also ich bin von allen begeistert, auch Dark. Dark ist wirklich sehr eigenständig, was das betrifft. Also du sagst Tim Burton, aber es ist doch fast ein bisschen düsterer, muss man sagen.
Nee, es ist alles monochrom gehalten. Das ist der das ist der Anfangreiz, der mich da reingezogen hat. Das bleibt, genau, das genau. bleibt auf gar keinen Fall so. Es ist
also
vor allen Dingen, ist es nicht kindertauglich.
Absolut nicht. Body Horror ist wirklich ein gutes Beispiel, denn die späteren Monster, die sind teilweise wirklich, also die sind wirklich furchterregend, muss man sagen. Also das finde ich bei Dark. Dark hat ebenfalls wie Devotion, das haben die gemeinsam, es hat eben diese albtraumhafte Qualität, dass man sich also nie ganz sicher sein kann, was passiert. Das wird also in Dark tatsächlich angesprochen, weil du ja eben da einschläfst und in der Traumwelt erwachst und dann halt wieder das Bett suchst, um wieder erwachen zu können. Und auch durch die Perspektivwechsel und durch die Spielmechanik.
Warte mal, eine Lesart, die mir gerade noch auffällt, ist Dark eigentlich Kapitalismuskritik? Weil du stehst da quasi auf dem Bett auf, gehst in die Erwerbsarbeit, die dich zugrunde richtet oder die du nur unter Aufwendung all deiner Fähigkeiten überhaupt überleben kannst, nur um nach Hause zu kommen, um als nächstes wieder dorthin zu gehen.
Ja, es ist unglaublich. Ein Spiel von uns kritisiert die chinesische Führung, ein anderes kritisiert den Kapitalismus. Das Spiel ist alles ist politisch. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Interpretation so gut hält jetzt, Markus.
Naja, möglicherweise. Was ich interessant finde, ist, da hattest du, glaube ich, auch vor längerer Zeit mal drüber geschrieben, das Arbeitsame in Spielen. Ne? Also da ging es eher um das Abarbeiten und Zeitquest und den Tag den Spieletag mit Arbeitszeit quasi erfüllen. Und ich finde, wenn man sich das zur Denksportaufgabe macht, ne, also auf so ein Spiel drauflegen, könnte dieses Spiel möglicherweise eine Kapitalismuskritik sein, dann nimmt man natürlich dann manchmal sehr weite Kurven, aber es ist manchmal auch so, dass man denkt, so ganz falsch ist es halt auch nicht.
Ja, weil Spielen an sich ja etwas ist, was dem Kapitalismus eigentlich zuwiderläuft, sage ich mal. So, darüber könnt ihr jetzt Seminararbeiten schreiben. Weil Spielen tut man ja außerhalb der kapitalistischen Verwertungslogik. Es geht ja eben bei Spielen nicht darum, dass nachher irgendein Wert herauskommt. Außer bei uns Spielejournalisten. Ne?
Oder bei allen Free-to-Play-Games. Ne? Das finde ich halt schon interessant.
Genau. Ich wollte gerade sagen, aber natürlich wird dieses, sagen wir mal, revolutionäre Potenzial des Spielens, nämlich als Tätigkeit, die eben dem Kapitalismus nicht unterworfen ist, ja einfach total verseucht und konterkariert, eben erstens durch Spiele, in denen man genau kapitalistische Logik abbildet, weil immer schaffe und eifrig sein und sammeln und vermehren und da gehen Zahlen ein bisschen in die Höhe, juhu, ich komme. aber Free-to-Play ist natürlich das nächste Jahr, also es wird mit uns gespielt einfach schon. Also es gibt manche Spiele, würde ich sagen, die sich ich sage immer, das ist Arbeitszeitvernichtung als Protest. Das gibt's. Andere Spiele passen uns besser wie die kleinen Zahnrädchen in die kapitalistische Verwertungslogik ein. Ich glaube, Dark ist nicht so eines, Devotion ist auch nicht so eines. Allein deshalb würde ich fast sagen, wir müssen eigentlich beide vom Pile of Shame auf den Pile of Fame hieven. Das wäre mein Votum. Was sagst du?
Also A, ja. Und B, frage ich mich, ne, also apropos Auswertungsalgorithmen, ob jetzt Leute schon hingehen und sagen, aha, die Folge, da sind sie schon sehr schnell auf den Punkt gekommen, die ist vielleicht auch ein bisschen kürzer als die anderen. Wir können also schon an der Länge der Folge die Wahrscheinlichkeit ablesen, wie gut die Spiele sind. Aber in der Tat würde ich auch sagen, ich finde, lass mich für Devotion so sagen, ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz sicher, aber diese Unsicherheit ist beidseitig, deswegen würde ich dir auch nicht widersprechen wollen, wenn du das jetzt den Menschen und HörerInnen da ans Herz legst. Und für Dark finde ich das tatsächlich auch. Wenn du jetzt Inside und Limbo gesagt hast, ich fühle mich damit nicht so ganz wohl. Also weil ja, das sind Sidescroller und ja, das ist irgendwie so Horror und Surrealität. Aber ich finde schon, dass das ein Unterschied ist.
Absolut, weil eigentlich könnte man sagen, ist ja Dark trotzdem ein Physik-Puzzler in gewisser Weise. Die Physik ist zwar nicht die reale Physik, sondern es ist eben die Games-Physik, in der man eben damit operiert, dass man die Perspektive verschieben kann, dass man ein Labyrinth verdrehen kann letzten Endes. Das ist eigentlich der Punkt. Aber es stimmt schon, Inside erzählt viel mehr eine Geschichte, Limbo genauso. Und sogar Little Nightmares erzählt in gewisser Weise mehr eine Geschichte. Bei Dark steht tatsächlich das Gameplay eigentlich mehr im Vordergrund als die Story. Die Story ist wirklich...
Ich bin mit Little Nightmares irgendwie nie warm geworden. Ich habe den ersten Teil auf der Gamescom, glaube ich, nur gespielt und ich fand das immer so ein bisschen aufgesetzt. Aber gut, tut jetzt nichts zur Sache. Der Unterschied für mich zwischen Dark und Inside und Limbo ist tatsächlich sozusagen, dass ich Inside, wenn man so vielleicht einen Horror-Quadranten oder eine Horrorblume aufmachen würde, so eher auf dem Blütenblatt surreale Reise ist und eben Dark schon aber deutlicher im, ich will jetzt nicht echten Horror sagen, aber sozusagen im expliziteren Horror drin ist.
Absolut. Also wie gesagt, es ist schon Body Horror. Das heißt, wenn man teilweise manche Figurendesigns ansieht, die könnten wirklich ohne Übertreibung auch in Silent Hill vorkommen. Also gerade später, das sind wirklich monströse Gestalten. Ich muss sagen, das ist also so betrachtet, eigentlich recht unintuitiv, aber es ist so, so betrachtet ist eigentlich Dark das viel klassischere Horrorspiel. Trotz Jumpscares, weil in Devotion, ja, ich glaube, ich spoiler da nichts, das orientiert sich halt doch eher so am J-Horror. Es ist zwar taiwanesisch und nicht japanisch, aber die Monster, mit denen man es zu tun bekommt, ja, das sind doch zum Großteil einfach so die berühmten, die Frauen mit den langen Haaren im Gesicht. Ne? Was haben Japaner an Frauen mit den Haaren im Gesicht? Was ist da so gruselig dran? Ich meine, nach Corona kann keiner zum Friseur, ich weiß schon, aber...
So, bevor
ist das kulturell oder?
Bevor es jetzt abgleitet, würde ich diese Folge beenden. Die passende Zitatweise für diese Folge ist Siegelrichter et al. 2021 POF 12-2 Albträume. Vielen Dank, genau, Herr Siegel, dass wir heute wieder so schön zusammenkommen konnten. Und lieben Dank, liebe Hörerinnen. Lasst euch nicht erschrecken und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.